In Monheim ist die Möglichkeit, tatsächlich ein Grundstück für uns zu sichern, was unseren Platzbedarf darstellen kann, auch Ausbaureserven noch bietet für die Zukunft. Da müsste man auch nicht gleich eine Großanlage hinsetzen, sondern könnte gestaffelt vorgehen. Und insofern sind wir mit Monheim auch in ernsthaften Gesprächen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wir haben heute einen Mann zu Gast, der früher im Kölner Nachtleben sehr aktiv war, der dann seinen Job durch Zufall bekommen hat, aber dann kleben geblieben ist, bis er Chef wurde und heute 750 Millionen Euro gerne in Köln investieren würde, aber nicht genau weiß, ob er darf. Herzlich willkommen, Gottfried Rüssmann.
Vielen Dank, lieber Max. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, die Einführungsworte stimmten soweit faktisch.
Absolut. Da ist viel Wahres dran, ja.
Ich muss noch sagen, wo Sie jetzt Chef sind. Sie sind im Unternehmen DEVK Versicherung und sind dort, ja, das ist Ihr erster und bisher einziger Arbeitgeber, wenn man so will. Sie sind seit 34 Jahren, stimmt das, im Unternehmen?
Seit 34 Jahren und die Headhunter haben schon vor 25 Jahren aufgehört, bei mir noch anzurufen, weil es keinen Sinn macht.
Okay, Sie werden dort auch in Rente gehen?
Absolut, wenn mein Aufsichtsrat mich lässt, gerne.
Alles klar. Herr Rüssmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind ja einer der größten Versicherer Deutschlands. Sie sitzen mit Ihrer Zentrale in Köln, direkt am Rhein. Haben Sie Dummblick?
Habe ich, absolut. Ist einer meiner Lieblingsstandorte in Köln.
Sie sind ungefähr 2,5 Kilometer weg vom Kölner Dom.
Ja.
Ich erwähne den Fakt mal, weil er später noch eine Rolle spielen sollte. Das heißt, Sie sitzen jetzt mit der Ausrichtung aus dem Fenster raus, könnten Sie den Dom sehen?
Kann ich sehen, genieße ich, muss einer meiner Vorgänger genau das Büro dorthin ausgerichtet haben.
Ja, vielleicht um diese DEVK nochmal auch plastisch, jedenfalls den Leuten, die in Köln zu Hause sind, näher zu bringen. Es ist die Versicherung, die die Weltkugel von H.A. Schuld auf dem Dach hat.
Genau, kann ich mich noch gut dran erinnern. Wir fuhren damals, der damalige Vorstandsvorsitzende Bernd Oppermann und ich fuhren über die Severinsbrücke unter der Weltkugel durch, wo sie ja damals stationiert war.
Dieses Kunstwerk, ne, 8 Meter im Durchmesser, so
genau,
ein Riesending.
Die, ja. Weltkugel, Riesenteil. Und da kam im Radio die Nachricht, gerade in dem Augenblick, die müsste von der Severinsbrücke weg, aus statischen Gründen. Und da war im Gespräch unter anderem Leipzig als Standort für diese Weltkugel. Und dann haben wir uns kurz angeguckt und dann hatte Bernd Oppermann damals gesagt, das kann ja nicht wahr sein, das Objekt muss doch Köln erhalten bleiben. Und so ging das dann in die Gespräche mit H.A. Schuld.
Das war 4 Jahre lang oben auf der Severinsbrücke, auf dem Pylon. Und dann hieß es auch tatsächlich, die DEVK habe das Kunstwerk gerettet. Ne? Also so kann man so sagen. Es wurde mit dem Hubschrauber dann rübergeflogen. Das war spektakulär im Jahr 2000, glaube ich.
Ja.
Und ist jetzt so eine Art Wahrzeichen für Ihr Unternehmen, kann das so?
Absolut. Wir haben es in vielen Broschüren, verwenden wir die Weltkugel und halten sie in Ehren. Sie ist ja ein Zeichen für die Welt am Abgrund. Sie ist auch leicht geneigt zum Abgrund von der Statik her. Mhm. Und das war wirklich eine spektakuläre Aktion damals. Wir saßen auf dem Rheindampfer und ein Militärhubschrauber, ein russischer Militärhubschrauber, sollte die Kugel rüberfliegen. Es war Nebel an dem Tag, wir mussten stundenlang warten. Auch der damalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Und irgendwann hatte dann irgendjemand entschieden, dass der Nebel weg wäre. Und dann flog sie zu uns rüber, ja.
Wunderbare Geschichte. Sie sind Kölner, nicht gebürtig, Sie kommen aus Stolberg bei Aachen, aber Sie sind seit langem in Köln und fühlen sich auch als Kölner wohl.
Absolut. Also den Fehler, den meine Eltern begangen haben, war, dass sie meinten, der erstgeborene Sohn müsste dort auf die Welt kommen, wo die Großeltern wohnten, in Stolberg bei Aachen. Und nach 3 Tagen wurde ich dann erst Kölner. Also bin ich klassisch Immi. Der Fehler wurde bei meinem Bruder nachher, wurde der vermieden. Also
die Familie wohnte bereits in Köln, nur für die Geburt sind sie nach Stolberg.
Genau.
Damit das einfach dann im Ausweis steht.
Genau. Und die Großeltern unmittelbar das Enkelchen dann im Krankenhaus dort besichtigen konnten.
Ja. Wir haben eben im Vorgespräch kurz das Thema 1. FC Köln angesprochen. Sie sind Mitglied seit langen Jahren, richtig?
Ich bin seit vielen Jahren Mitglied. Ich bin lebenslanges Mitglied beim 1. FC Köln. Und meine ersten Gehversuche dort waren in der Saison 71-72, also jetzt 50 Jahre her. Ich bin damals von einem Klassenkameraden und dessen Vater in die damalige Radrennbahn geführt worden. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, heute spielen wir gegen Nizza. Das war 1973 auch schon mal der Fall, damals in der Radrennbahn.
Das wusste ich nicht.
4-0, Dieter Müller, zweimal Heinz Flohr und einmal Hannes Löhr.
Und Sie waren dabei?
Ich war dabei, kann mich aber nicht mehr an den Tag erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin damals ins Stadion gekommen, erstmal dadurch, dass man in der Radrennbahn in der zweiten Halbzeit umsonst rein durfte. Insofern war immer gewährleistet, dass man die zweite Halbzeit sehen konnte. Und die erste Halbzeit wurde auch versucht, mich reinzubringen, indem man mich eine riesengroße Fahne eingewickelt hat. Wo ich dann an den Ordnern vorbei
marschiert
bin, wenn es denn funktionierte. Ab und zu wurde ich natürlich erwischt und dann musste ich bis zur Halbzeit warten, bis ich dann rein durfte. Ja.
Also Sie waren richtig Enthusiast, das heißt, Sie würden nach heutigen Maßstäben auf der Südtribüne stehen?
Ich sitze auch heute Abend in der Südtribüne, das ist mein Stammplatz und da sitze ich mit meinen Jungs schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben ja die Dauerkarten an gleicher Stelle, nicht mehr unten im Stehplatzbereich, aber oben.
In welchem Block?
S12, Reihe 8, Platz 23.
Okay. Und Sie können von da aus dann, wenn ich mich richtig orientiere, auch einmal schräg rüber nach rechts gucken, dann sehen Sie das große Banner Ihrer Versicherung in grün. Und das ist ja eine Farbe, die eigentlich beim FC gar nicht geht.
Nee, das ist richtig. Deswegen fällt sie auch auf. Und deswegen ist sie auch passt sie auch gut. Das ist völlig richtig. Ab und zu, wenn der FC dann, ich sag mal, Diversity-Trikot macht oder ähnliches, dann verlassen wir auch unsere Farben. Aber in der Tat, die Banner sind gut zu sehen und gut positioniert.
Sie sind Kölner, sagen Sie sind gerne Kölner. Können Sie auch einen Lieblingsort benennen?
Ja, mit einem tue ich mich schwer. Mit einem nur.
Ja.
Natürlich hat jeder seinen Lieblingsort zu Hause. Da bin ich natürlich am liebsten in Müngersdorf, wohne ich. Dann beim Büro, Sie haben es eben schon erwähnt, mit einem traumhaften Ausblick. Aber aus meiner Jugend und aus meiner Kindheit immer noch in guter Erinnerung. Ich war noch am Dienstag, an dem Feiertag dort, bin ich immer gerne im Klettenbergpark gewesen und habe da auch erste fußballerische Dinge erlernt. Und da haben wir immer Fußball gespielt mit der Jugendgruppe. Ich war verwurzelt in St. Bruno in der Kirche am Klettenbergpark, am Klettenberggürtel und das ist meine Heimat. Und ich war mit meiner Mutter noch am Dienstag im Klettenbergpark.
Ja.
Heute gibt es da Bullspieler, das finde ich auch klasse.
Ja, der ist interessant angelegt, der Park. Ne? Das ist auch vom Gartenbaumeister gemacht und vereint ja alle möglichen, sag ich mal, geografischen Formationen, die man hier so in der Umgebung findet.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja. Wir haben auch traditionell hier die Frage, was könnte Köln besser machen? Wo hat Köln seine Schwächen?
Also aufgrund der geografischen Anordnung der Stadt hat sie naturgemäß Verkehrsprobleme. Das kann gar nicht anders sein. Und ich habe den Eindruck, das wird im Prinzip von Tag zu Tag schlimmer. Weil natürlich jetzt auch der Widerspruch zwischen Ökologie und Verkehrsträgern sich sukzessive im Stadtbild breit macht, durch groß angelegte Fahrradstrecken, die ich grundsätzlich befürworte. Ich fahre auch gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit zum Beispiel. Kommen sich natürlich die Verkehrswege und die Verkehrsträger ins Gehege, sukzessive, immer stärker. Und das ist schon ziemlich belastend. Dann ist die Stadt nicht sonderlich schön und sauber. Sie ist keine Vorzeigestadt, sondern sie lebt eher vom Gefühl. Und das ist aber teilweise mittlerweile in einem Zustand, wenn man sich sowas anguckt wie den Breslauer Platz zum Beispiel oder die Plätze generell in Köln, dann wird es schon teilweise ziemlich abenteuerlich.
Also es wird etwas überstrapaziert, dieses kölsche Gefühl.
Also ich finde schon, da wäre ein bisschen mehr Ordnung und Sauberkeit durchaus angebracht, weil wir sind ja auch eine Stadt, die von vielen Touristen besucht werden soll und auch wird, Gott sei Dank. Und den Eindruck, den die externen Gäste da manchmal mitnehmen müssen, den finde ich schon ziemlich schaurig.
Mhm. Sie waren, um jetzt auf Ihren Werdegang nochmal zu kommen, ich habe das erwähnt, Sie waren viel im Nachtleben unterwegs. Das heißt, ich habe gelesen, Sie waren DJ.
Ich war DJ im Happiness am Barbarossaplatz. Habe das auch während meines Studiums gemacht. Ich habe hier in Köln Betriebswirtschaft studiert an der Uni. Und musste natürlich irgendwo neben dem Haushalt, also die normale Wohnung wurde von meinen Eltern finanziert, aber mein sonstiges musste ich selber finanzieren. Und da war ich unter anderem Diskjockey im Happiness am Barbarossaplatz.
Ja. Und was, also es war eine klassische Disco, das heißt Mitte der 80er Jahre liefen dann so die genau. Stomper, oder?
Genau, also wir hatten teilweise Rockabende und ich war eher am Wochenende für die Disco-Teile zuständig.
Was heißt das für Ihren Musikgeschmack heute?
Der war immer schon unheimlich breit und ich bin eigentlich von Haus aus Hardrocker. Ich sag nur Status Quo, Jazz Brutal und AC/DC, das waren so meine Helden.
Das heißt, Sie mussten sich zum Teil überwinden in der Disco?
Ja, absolut. Ging aber ganz gut.
Okay, dann hatten Sie auch andere Nebenjobs. Ich habe noch behalten aus einem Handelsblatt-Interview, in einer Brillenfabrik haben Sie?
Ja, in Braunsfeld habe ich in einer Brillenglasfabrik gearbeitet. Da wurden also Brillengläser geschliffen. Das habe ich auch als Job gemacht. Dann war ich bei Bayer in Leverkusen in der Spülküche teilweise aktiv.
Spülküche heißt Kantine? Also, oder?
Ja, genau. Also die Kantine selber war dann noch harmlos, aber die Spülküche mit 99% Luftfeuchtigkeit und so circa 32 Grad Temperatur, das war schon eine echte Herausforderung. Da wurden dann das Geschirr gespült, die Töpfe und alles, was da so in so einer Küche anfällt.
Ja, und dann sind Sie auch bei der DEVK gelandet, und zwar in der Poststelle, und haben da sozusagen das erste Mal einen Fuß durch die Tür gesetzt.
Ja. Ein guter Freund von mir war schon bei der DEVK vorher, der ist auch bis heute noch da, und wir sitzen im Stadion auch im Übrigen nebeneinander. Und der hatte mir diese Möglichkeit eröffnet, in der sogenannten Postversandstraße zu arbeiten. Das ist ein starkes Saisongeschäft und deswegen wird gerade zum Herbst hin beispielsweise wird die Mannschaft schwer aufgestockt. Die geht dann auch teilweise in Dreischichtbetrieb, um möglichst viele Schreiben, die so zum Jahreswechsel von den Versicherungen kommen, auch entsprechend zu versenden, und da war ich im Einsatz, ja.
Das ist immer noch so? Also
das ist immer noch ganz so, viel und die Truppe machen wir immer noch selber, ja. In-house, und da sind wirklich totale Freundschaften entstanden in der Zeit, die bis heute halten.
Ja. Okay, den Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär, den könnten Sie auf sich anwenden?
Ja.
Sie sind dann innerhalb der DEVK aus der Poststelle rausgekommen, wie ist das passiert?
Also ja, das. Ich hatte im Studium eigentlich einen Schwerpunkt im Bereich Verkehr, Verkehrswissenschaften bei Professor Willecke, und wollte eigentlich zur Lufthansa. Ich hatte da auch meine Diplomarbeit geschrieben bei der Lufthansa, die saß damals noch komplett in Deutz, in dem Hochhaus. Und das Problem war, als ich das Studium beendet hatte, hatte die Lufthansa einen zweijährigen Einstellungsstopp verhängt, aus wirtschaftlichen Gründen. Die hatten sich damals ordentlich verhoben an einigen Engagements, zum Beispiel in Hotelinvestitionen und Ähnlichem. Und ich bin dann, natürlich, weil ich bei der DVK schon in der Postversandstraße arbeitete, mal auf die Personalabteilung zugegangen, ob sie denn für einen Betriebswirten irgendwie eine Einstellungsmöglichkeit hätten, und bin dann im Controlling gelandet bei der DVK. Das war im April 88.
Controlling, da stellt man sich auch mal bestimmte Leute vor, einen bestimmten Typus. Ist das so? Also braucht man da eine bestimmte Eigenschaft auch als sozusagen sehr kritischer, skeptischer Mensch?
Ja, zum einen das, aber vor allen Dingen auch ein enormes Zahlenverständnis. Also das lag mir nahe. Ich bin von Sternzeichen her Jungfrau, das ist immer ziemlich straight, sind die aufgestellt in der Regel. Und die haben auch häufig eine Zahlenaffinität. Das war bei mir so. Und bei den Jungfrauen, die um mich herum sind, das sind einige, ist das auch so. Und insofern lag das nahe. Ne? Das ist ja aber nicht zu verwechseln mit Kontrolle. Kontrolle, okay, das ist ja eher Revision als das Controlling, sondern es geht da schon um die betriebswirtschaftliche Steuerung des Unternehmens im Controlling. Und das habe ich gemacht. Ja. Allerdings auch erstmal dann nicht allzu lange. Also nach 3 Jahren war dann die erste Etappe auch schon absolviert.
Erste Beförderung. Sie waren später aber auch in der Compliance-Abteilung. Das hatte ich vielleicht mehr im Kopf, als ich fragte, auch Skepsis,
Also Augen Compliance ist bei mir heute im Ressort.
Ja.
Ich bin dann 2 Jahre Assistent beim Vorstandsvorsitzenden gewesen. Dann wechselte bei uns der Vorstandsvorsitz normal und turnusgemäß. Dann bin ich auch noch 2 Jahre bei dem anderen Vorstandsvorsitzenden Assistent gewesen. Und als diese 4 Jahre dann rum waren, habe ich das Controlling dann übernommen.
Waren Sie selbst der Auffassung, dass Sie Führungsqualitäten haben?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich bis dato, also bis zu dem Zeitpunkt, war ich eigentlich Alleinunterhalter. Mein damaliger Vorstandsvorsitzender Dr. Pickel, der hat mir mal gesagt, Rüssmann, passen Sie auf, 5-mal im Jahr brauche ich Sie. 4 Aufsichtsratssitzungen, 1 Hauptversammlung. Da schreiben Sie meine Reden. 6 Wochen vor der Sitzung liefern Sie die ab. Und danach können Sie machen, was Sie wollen. Tun Sie was Sinnvolles. Und so war es dann auch tatsächlich. Und insofern hatte ich viel Zeit, mich dann in die Aufgaben unseres Hauses intensiv einzuarbeiten. Wie gesagt, ich kam nicht aus der Versicherung, sondern eher aus dem Verkehrsbereich.
Sie haben das mal so beschrieben, ich bin dann irgendwie kleben geblieben. Also positiv formuliert, die Aufgaben waren da, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch Lust, ins Büro zu gehen, und ich war da und hatte dann zur richtigen Zeit die nächste Aufstiegschance. So kann man sich das vorstellen.
Ja, das war, natürlich hatte ich dann auch profunde Sponsoren, die mich gefördert haben. Aber es hat sich immer irgendwas entwickelt. Es ging irgendwie immer weiter, neue Aufgaben kamen hinzu. Wir haben dann Ende der 90er Jahre zum Beispiel die Holding gegründet bei uns im Haus. Habe ich zusammen mit einem Kollegen, der auch noch heute da ist, Bernd Sens, gegründet. Und insofern war immer Abwechslung drin. Es war nie Routine. Es kamen immer neue Aufgaben hinzu, alle paar Jahre. Und damit auch Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln und persönlich auch aufzusteigen. Ja.
Sie sind seit 2008, glaube ich, dann Vorstandschef. Stimmt das?
Nein, seit 2008 bin ich Vorstand im Prinzip in der Holding und in den Vereinen geworden.
Ach so,
in den Obergesellschaften.
Seit 2016 also, sind Sie Vorstand.
Seit 2016 bin ich Vorstandschef der Gruppe insgesamt. Im Vorstand insgesamt seit 2002.
Das Unternehmen hat ungefähr 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist also wirklich einer der Großen. Und Sie wollen weiter wachsen. Das ist also auch in Köpfen wachsen.
Wir können gar nicht anders, weil wir natürlich unsere Overhead-Kosten auch irgendwo breiter verteilen müssen. Das heißt, wir müssen skalieren. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer dadurch getan, dass wir neue Geschäftsfelder aufgemacht haben. Erstmal muss man ja dazu sagen, unser Geschäft ist ja ursprünglich aus der Eisenbahn erwachsen.
Ja.
Das Unternehmen wurde
Steckt auch im Namen drin, ne? Genau,
1886 von Eisenbahnern gegründet. Das heißt, wir sind älter als Eisenbahngewerkschaften. Wir sind eine Sozialeinrichtung der Eisenbahner. Und das ist auch nach wie vor in unseren Genen. Aber in den 70er, 80er Jahren war klar, Eisenbahn ist ein begrenztes Feld und wird es auch immer bleiben. Und deswegen haben die Vorgänger von uns damals den weisen Schritt getan, dieses Haus auf den allgemeinen Markt auszurichten, also den normalen Privatkunden auszurichten. Und da haben wir sukzessive uns erweitert. Wir haben dann eine Krankenversicherung gegründet, eine Rechtsschutzversicherung gegründet und. Und dann das letzte große Baby, was enorm jetzt noch wächst und weiter wächst, ist die Rückversicherung.
Rückversicherung ist das, wo andere Versicherer sich sozusagen versichern. Also das,
genau.
Dass man Riesenschäden sozusagen dann auch abdecken kann.
Wir haben ansonsten eigentlich keine internationalen Aktivitäten in unserem Konzern oder kaum. Kleine Ausnahme in Frankreich. Aber über die Rückversicherung sind wir im Prinzip international geworden. Es macht mittlerweile 1/5 unseres Konzernumsatzes aus.
Also man hat im Grunde 2 Säulen. Das eine ist das Privatkundengeschäft mit den genannten Versicherungen, die so jeder kennt. Kfz auch und so weiter. Und dann haben wir die Rückversicherung mit 1/5. Aber das ist, glaube ich, das Geschäft, das auch viel stärker wächst.
Das wächst seit Jahren sehr stark. Wir haben da 2 Einheiten. Eine in Köln, eine in Zürich im Einsatz. Die Kölner Einheit hier beschäftigt sich mit Europa und USA, die Züricher Einheit mit Südamerika und Asien im Wesentlichen. Und insofern ist das stark wachsend und mittlerweile total integraler Bestandteil des gesamten Konzerns geworden und ist quasi unsere Internationalisierungsstrategie. Dort werden auch nach wie vor weiter Mitarbeiter angebaut, auch hier gerade in Köln. In den anderen Geschäftsfeldern kommt es immer darauf an, wie sind die Wachstumsraten im Erstversicherungsgeschäft. Wir sind Gott sei Dank in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, auch in den klassischen Produkten, die Sie eben erwähnt haben, in Auto, in Hausrat, Wohngebäude und so weiter.
Das ist doch alles profitabel, ja? Also
nein, in diesem Jahr ist Auto überhaupt nicht profitabel. Und letztes Jahr war Wohngebäude nicht profitabel wegen der Flutereignisse. Mhm. Und Auto ist in diesem Jahr sehr schwierig, weil die Inflation schlägt einfach auf der Schadenseite so zu, das kann man kaum auffangen. Also das ist nicht aufzufangen, es ist enorm.
Kleiner Exkurs, wenn ich das zwischenschieben darf Richtung Autoversicherung. Ich sehe trotzdem, jetzt sind wir im November, alle werben um die Kunden erneut. Also ich kriege sogar Anrufe. Ich sehe Sie im Kölner Stadion auf der Bande mit genau diesem Thema. Warum? Warum ist das eigentlich, es wirft nichts ab und trotzdem reißen Sie sich da um die Policen?
Ja, das tun wir in der Tat und mit großem Werbe jedes Jahr. Erstens ist es nach wie vor so, dass viele ihre Verträge zum 31.12. kündbar haben. Zum Zweiten ist die Autoversicherung die einzige Versicherung, würde ich behaupten, die der Kunde selber nachfragt, die ihn selber interessiert. Mhm. Alles andere sind Angebotsfragen und wir benötigen die Autoversicherung als Entree zum Kunden.
Aha.
Und das ist, um dann auch im Zweifelsfall mit ihm profitable Geschäfte machen zu können. Und insofern ist die Autoversicherung nach wie vor für uns absolutes Standbein und deswegen sind wir auch unterwegs jetzt und in diesen Tagen, in diesen Wochen und analysieren auch jeden Tag das Geschäft, also heute Morgen zum Beispiel wieder neue Auswertungen erhalten, über welchen Kanal kommt was rein, wie stehen wir da, sieht's besser aus als im Vorjahr oder nicht. Hm. Und das wird sehr intensiv analysiert.
Ja. Vielleicht bevor wir gleich nochmal auf dieses große Thema Rückversicherung kommen, aber es ist ja auch sehr spannend zu hören, also wie läuft das Privatkundengeschäft? Und Sie erwähnen es gerade, über welche Kanäle kommen die Leute. Ich stelle mir vor, dass viele inzwischen auch kommen, einfach, es ist ja inzwischen viel Transparenz im Markt, über diese Vergleichsportale.
Ja, wobei, da braucht man nicht über mehrere zu reden. Es gibt im Prinzip in unserem Markt nur eins. Das ist Check24. Mhm. Wir sind da auch positioniert. Andere haben sich da zurückgezogen oder haben es nicht gemacht. Wir sind den Weg gegangen und wir gehen ihn auch und das ergibt für uns absolut Sinn, weil wir dort auch eine sehr hohe Markenbekanntheit erreichen über diesen Weg.
Aber ist das dann wirklich nur so, der Billigste macht das Geschäft oder zählen noch andere Attribute wie Vertrauen, Markenbekanntheit oder sowas oder misstraut man Versicherungen sowieso per se?
Ja, ein gewisses Misstrauen gibt es sicherlich immer in der Bevölkerung, das ist latent vorhanden. Meines Erachtens nicht immer zu Recht, aber das lassen wir mal auf einem anderen Blatt stehen. In Check24 ist in der Tat so, dass die Kundschaft zunächst mal natürlich nach dem Preis schaut und dann aber nachsieht oder auch einschätzt, kenne ich diesen Versicherer, der da mir ein Angebot unterbreiten möchte, hat der einen Ruf, hat der keinen Ruf, und insofern ist eine Markenbekanntheit neben dem reinen Pricing auch auf so einer Plattform sicherlich sehr wichtig.
Mhm. Okay, also man kann auch an Position 2 oder 3 das Geschäft noch machen.
Genau.
Ich würde trotzdem gerne auch nochmal aufs Image kommen. Sie haben das eben angedeutet, die Beziehung zwischen Versichertem und Versicherer ist manchmal etwas schwierig. Ich glaube, die Leute kennen das sprichwörtlich mit dem Kleingedruckten, so nach dem Motto, man hört es im Bekanntenkreis, so der Talk ist, naja, am Ende zahlen sie doch nicht und so. Andersrum herrscht natürlich vielleicht auch bei den Versicherern ein berechtigtes Misstrauen gegenüber manchem Versicherten, der dann da irgendwie seine Schäden anmeldet und Stichwort Versicherungsbetrug. Wie würden Sie das Verhältnis beschreiben? Ist das gleichbleibend schlecht oder ändert sich das?
Es ist viel besser, als man vermutet. Wir haben gerade zum Beispiel in Berlin den Deutschen Servicepreis, Fairnesspreis entgegengenommen. Sobald ein Störfall vorliegt in dieser Geschäftsbeziehung, das ist häufig bei den Schadenfällen so, wenn ein Schadenfall eintritt, dann beweist sich im Prinzip das Leistungsversprechen eines Versicherers. Das ist auch für die Menschen, auch die Kunden von uns entscheidend. Und wenn man dort dann vernünftig, schnell, nicht unbedingt immer alles reguliert, aber fair miteinander umgeht, dann ist das imagefördernd. Und das ist für uns eminent wichtig. Also unsere Schadeneinheiten, wir haben dort über 500 Leute in Deutschland beschäftigt in diesem Thema, sind eine der wesentlichsten Visitenkarten unseres Hauses.
Dafür braucht man auch Menschen, ne? Das kann kein Sprachcomputer, oder?
Dafür braucht man Menschen, man braucht Ansprache, und wenn wir nochmal zurückschauen in das letzte Jahr, dann waren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wesentlichen Seelsorger. Da ging es nicht darum.
Die Flutkatastrophe an.
Genau. Also während der Flutkatastrophe haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise 2-3-stündige Gespräche geführt, ohne dass es um die Frage ging, ist das versichert oder nicht. Sondern es ging einfach darum, die Menschen aufzufangen. Hm. Das haben alle in der Branche getan, wir auch. Und ich bin da auch wirklich ein Stück weit stolz drauf, wie das gelungen ist. Wir haben heute circa 90% der Schäden reguliert, die sind abgeschlossen, obwohl Handwerkermangel nach wie vor ein wesentliches Thema in der Region ist oder in den Regionen ist. Man muss ja bedenken, diese Flut begann nicht an der Ahr und auch nicht an der Erft. Die begann in Belgien, an der Maas. Und das hat nun wirklich niemand vorausgesehen, dass im Prinzip ein Rückstau aus belgischen Flüssen in deutsche Flüsse stattfinden könnte. Und das Drama, was menschliche Drama, was da eingetreten ist, ist ja kaum auszuhalten. Und dieses Thema Empathie, Fairness aufnehmen, die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, die hatten kein Dach über dem Kopf, diese Leute. Mal abgesehen davon, dass sie Tote zu beklagen hatten. Und ich glaube, die öffentlichen Bilder, die wir gesehen haben, waren ja auch eingeschränkte Bilder. Wir haben nicht das ganze Drama gesehen.
Waren Sie im Gebiet?
Wir waren im Gebiet. Ich war 3 Tage nach dem Ereignis, war ich schon bei einer Kollegin von uns aus dem Haus, die Totalschaden hatte. Mein Kollege Scheel war in Stolberg. Denn in Stolberg gibt es einen sogenannten Fichtbach. Der ist nicht breiter als unser Tisch normalerweise. Der hat die ganze Innenstadt verwüstet. Der war auch unterwegs. Wir waren sofort unterwegs. Wir haben auch sofort unsere Belegschaft freigestellt, freiwillig zu helfen, weil wir natürlich auch in der Verwandtschaft, Bekanntschaft oder bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst auch betroffen hatten.
Neben dieser sehr praktischen Hilfe, die Sie da jetzt ansprechen, konnten Sie da auch im eigentlichen Kerngeschäft, im Versicherungsgeschäft, ich sag mal, Kulanz zeigen? Oder war das dann doch die Frage, ist es versichert oder ist es nicht versichert?
Letztendlich lief es darauf hinaus, ist es versichert oder ist es nicht versichert. Wir haben aber für Härtefälle haben wir Hilfsfonds aufgelegt, wo wir auch unversicherten Kunden geholfen haben. Wir haben uns auch an einem Hilfsfonds der Bahn beteiligt. Die Verbindung ist ja nach wie vor sehr eng mit der Deutschen Bahn AG und unserem Haus und haben dort einen Hilfsfonds aufgelegt für unverschuldet betroffene Eisenbahner. In dem eigentlichen Versicherungsfall konnte man aber nicht sagen, ist versichert oder nicht. Entweder es war eingeschlossen oder nicht. Und die Elementardeckungen, die wir ja bundesweit mittlerweile in unserem Bestand zu 60% in der Wohngebäudeversicherung haben, ist ein relativ hoher Wert. Heißt aber im Umkehrschluss auch, 40% der Deutschen haben ihn nicht.
Hat sich denn dieses Ereignis irgendwie niedergeschlagen? Also waren die Leute aufgerüttelt und haben das dann abgeschlossen, auch andernorts?
4 bis 8 Wochen, ja.
Das ist so das menschliche Verhalten, genau. Ne? Dann ist man es wieder aus dem Gedächtnis raus.
Genau, dann ist die Öffentlichkeit weg, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Wir haben die höchsten Durchdringungen in der Elementardeckung tatsächlich in Bayern. Dort ist allerdings auch die Landesregierung immer schon sehr bemüht gewesen, das entsprechend einzufordern. Durch Schneedruckschäden und ähnliche Sachen sind die natürlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten häufig schon enorm gebeutelt gewesen.
Mhm. Es gibt ja auch den Spruch, Versicherungen werden nicht nachgefragt, die werden verkauft sozusagen. Es braucht auch ein bisschen Vertriebsdruck. Solche Leute haben Sie auch im Markt, die im Grunde als Verkäufer unterwegs sind.
Wir haben 2300 Vertriebspartner draußen in der ganzen Republik. Wir sind als Haus im Übrigen sowieso dezentral aufgestellt. Das heißt, wir sind auch an 19 regionalen Standorten mit Schadenkompetenz, mit Betriebskompetenz vor Ort. Und wir sind mit 2300 Vertriebspartnern unterwegs, die da draußen versuchen, unser Portfolio an die Frau und den Mann zu bringen. Ja.
Geht es da auch um Produktinnovation, dass man sagt, okay, was könnten wir jetzt noch? Ich habe gelesen, Balkonkraftwerke gerade in ein beliebtes Thema. Das können wir zur Hausratversicherung noch dazu packen und haben ein schönes Verkaufsargument vielleicht. Oder Telematiktarife beim Auto, dass also das Fahrverhalten mit berücksichtigt wird. Sind das solche Produktinnovationen, die auch ziehen?
Weniger als man vermutet. Wir haben den Telematiktarif eingebaut und in 40.000 Fällen in Deutschland auch tatsächlich an Autofahrende veräußert. Ich glaube, bei 20.000 war das ein Versehen. Denen war das gar nicht bewusst, dass sie dann auch im Prinzip im Nachgang ihre Fahrzeugdaten natürlich entsprechend speichern müssen. Und insofern machen wir uns nichts vor. Diese Industrie als innovationsfreudig zu verkaufen, ist wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Branchen und anderen Industrien nicht gerechtfertigt.
Ja, okay, interessante Aussage. Die Telematik, man hat ja so einen kleinen Beacon oder so im Handschuhfach und der nimmt auf, wie stark beschleunigt man, wie stark bremst man ab und so weiter. Aber was mich gewundert hat, das habe ich gesehen, Sie können auch detektieren, ob Leute ans Handy gehen oder nicht. Wie machen Sie das?
Da gibt es eine Verbindung, weil der Beacon ist schon im Netz, nimmt er auch WLAN-Signale auf. Ja, das ist richtig. Wobei die Fälle, die tatsächlich da eingetreten sind, sind bisher relativ marginal. Was wir schon feststellen ist, dass so ein eingebauter Beacon im Handschuhfach, der führt tatsächlich dazu, dass Menschen so 2-3 Monate ihr Fahrverhalten deutlich beruhigen. Hm. Und das tut ja immer dem Schadenverlauf gut. Und die Prozente Abschläge, die bekommen, das ist bei uns ein Startrabatt von 15%, der ist absolut gerechtfertigt. Im Laufe der Zeit schleicht sich dann aber durchaus auch schon mal ein anderes Fahrverhalten wieder ein. Also auch das hat so einen Gewöhnungseffekt.
Ja.
Wie zum Beispiel auch, ich bin selber Fahrer eines Elektrowagens, eines Vollstromers und dafür fahren Sie am Anfang auch erstmal smooth, um mal reinzuschauen, wie viel Kilowattstunden denn da durch die Leitung gehen. Und nach einem paar Monaten wollen Sie dann doch mal gucken, wie das Beschleunigungsverhalten dieses Fahrzeugs ist.
Ich verstehe. Wie werden sich denn die Fahrzeugtarife auswirken, wenn jetzt immer mehr Elektroautos kommen? Wird das sinken?
Also die Elektrofahrzeuge haben keinen besseren und keinen schlechteren Schadenverlauf als normale Fahrzeuge. Das kann man jetzt schon sagen. Wenn ein Elektrofahrzeug in einer Tiefgarage brennt, wird es bitter. Dann wird es in der Regel teuer. Das findet aber höchst selten statt. Aber wirklich absolut höchst selten. Was natürlich bei einem Elektrofahrzeug ist, sie haben 2/3 weniger Teile verbaut. Keine Kardanwelle, keine Kupplung etc. pp. Das sind alles natürlich Dinge, die bei einer Reparatur auch teuer werden können. Und insofern kann man im Augenblick das auch noch nur bedingt einschätzen, ob das sich aufs Pricing durchschlägt. Die Fahrzeuge sind teurer, und zwar durchaus signifikant teurer, und Wiederbeschaffungswerte sind auch höher. Aber das Unfallverhalten ist eigentlich relativ undramatisch. Das hebt sich nicht vom Rest des Marktes ab.
Und bereiten Sie sich oder die Versicherungsbranche an sich auch auf das autonome Fahren vor oder sind Sie eventuell sogar dann aus dem Geschäft raus, wenn das vielleicht die Autohersteller selber mit anbieten?
Also die Gefahr und diese Drohgebärde wird auch immer wieder bei uns in der Branche diskutiert. Wenn ich mir die Entwicklungen im autonomen Fahren anschaue, welche Stufen da jetzt erreichbar sind, auch nach Aussage der Fahrzeughersteller, bin ich mir sehr sicher, dass wir das vollautonome Fahren mit Sicherheit in den nächsten 20 bis 30 Jahren auf Deutschlands Straßen, so wie sie sich heute darstellen, nicht sehen werden.
Ich dachte, die bauen ja schon alle Innenräume um und so weiter. Also
ja, in einem begrenzten Umfeld ist das alles machbar. Ja. In der Stadt Monheim gibt es einen autonom fahrenden Bus. Das geht. Aber das ist eine Laborumgebung. Das muss man ganz klar sehen. Wenn Sie sich das komplexe Fahrverhalten hier auf Kölner Innenstadtstraßen anschauen, dann muss ich ehrlich sagen, hoffe ich, dass wir noch lange nicht mit vollautonomen Fahrzeugen hier unterwegs sind, weil das gibt das volle Chaos.
Ich würde einmal kurz noch aufs vergangene Geschäftsjahr gucken. Sie haben diese schweren Flutkatastrophen erwähnt, die Sie, glaube ich, mit 300 Millionen Euro mussten Sie oder haben Sie ausgekehrt, was das angeht, aber waren gleichzeitig selbst wieder gut rückversichert, sodass das nicht bei Ihnen ein Loch gerissen hat. Sie hatten, das finde ich interessant, Sie sagen, wir hatten ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr und sagen aber zum Schluss noch über 90 Millionen Euro Gewinn. Also das ist das die übliche Bescheidenheit?
Ja, also ich bin ja mit den Begriffen zufriedenstellend, sehr zufriedenstellend, weniger zufriedenstellend. Das sind ja allenfalls die Nuancierungen, die Sie dort lesen können. Euphorischere Meinungsäußerungen in die eine oder in die andere Richtung hören Sie ja in der Regel nicht. Das ist noch in der Range, wo ich sage, die 90 Millionen, die waren sicherlich an der oberen Range von zufriedenstellend. Und Sie haben recht, wir haben von den 300 Millionen Schadenaufwand, die da gekommen sind, selbst auf unseren Büchern nur 50 Millionen behalten.
Also man darf als Versicherer auch nicht jubeln, ne?
Nein, natürlich nicht. Das weckt ja nur Begehrlichkeiten.
Ja. Sie hatten tatsächlich aber vor allem in dieser Kapitalanlagesparte, und da reden wir, glaube ich, auch letztlich auch von der Sparte, die auch mit der Rückversicherung zusammenhängt, hatten Sie große Gewinne, ne?
Wir haben gute Kapitalanlageergebnisse gesehen im letzten Jahr. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass die Aktienmärkte gut gelaufen sind. Wir sind klassischerweise im Aktienmarkt etwas stärker exponiert als die Branche. Wir haben auch tolle Investments in anderen Bereichen, Private Equity, alternative Investments, die uns da helfen. Und insofern konnten wir diese ja nun wirklich fürchterliche Niedrigzinsphase einigermaßen gut ausgleichen und hatten Nettoverzinsungen in unseren Lebensversicherern, die deutlich über 3,5% lagen. Damit waren wir eigentlich sehr zufrieden.
Stichwort Lebensversicherung. Ich dachte, die seien tot. Keiner wollte sie mehr haben, hat das Geschäft zum Teil wurde schon abgestoßen an Dritte. Wird das jetzt mit höheren Zinsen wieder interessant für Sie und auch für die Kundschaft?
Also auf dem jetzigen Niveau glaube ich noch nicht, dass das interessanter wird, weil wir auch heute nicht in italienische Staatsanleihen anlegen würden. Das heißt, wir sind auf der Zinsseite nach wie vor natürlich im safen Bereich unterwegs. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es da eine Art von Renaissance wieder geben kann. Und ich bin heilfroh, dass wir uns als Haus nicht dafür entschieden haben, uns von diesen Verträgen zu trennen. Das hat auch den Grund, dass wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sicherlich ein bisschen anders getriggert sind.
Bei uns, Sie haben die ganzen Bahner wahrscheinlich auch, ne?
Auch die Eisenbahner natürlich, aber wir haben mehr Lebensversicherte außerhalb des Eisenbahnbereiches. Wir betreiben zwar die betriebliche Altersversorgung der Bahn über den Pensionsfonds, das wäre mit unserem Verständnis von Kundenbindung und Kundenfairness auch nicht vereinbar, den Vertrag jetzt plötzlich an eine Abwicklungsgesellschaft zu geben und dem Kunden dann erzählen zu müssen, aber für die anderen fünf Verträge freuen wir uns, dass du bei uns bleibst. Mhm. Also den Argumentationsstrang, den konnte ich noch nie nachvollziehen und den haben wir auch uns nicht zu eigen gemacht, sondern haben das Geschäft weiter betrieben. Und konnten aufgrund guter Kapitalanlageergebnisse auch noch ordentliche Renditen für die Versicherten auskehren. Aber natürlich hat sich in den letzten Jahren der Swing in Richtung biometrischer Produkte, also Berufsunfähigkeitsversicherung und ähnlichen Dingen auch bei uns abgespielt. Und das wird sich jetzt nicht ruckartig verändern.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kapitalanlage kommen und das hängt, glaube ich, auch mit der Rückversicherung zusammen, nämlich die Finanzindustrie soll ja nachhaltiger werden und muss auch nachhaltiger werden. Es gibt inzwischen eben die Taxonomie der Europäischen Union, es wird ihnen also auch auferlegt, dass sie genau Bescheid wissen, wohin sie investieren und was das für Klimawirkungen hat. Jetzt ist das natürlich in der Rückversicherung so, da spielt man ja schon einmal über Bande. Sie müssten sozusagen also nicht nur wissen, wen Sie versichern, sondern wen die dann wiederum versichern und ob dann am Ende vielleicht ein RWE dabei ist, jemand, der Kohle abbaggert zum Beispiel. Mhm. So, das heißt, erstens ist es sehr komplex, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Und zweite Frage, oder die Frage wäre, wie machen Sie es?
Also, ich tue mich mit diesen Taxonomien nach wie vor schwer. Das ist jetzt ein europäischer Kompromiss, der in den ESG-Kriterien ja nur für das Thema E steht. Wo ist Social, wo ist Governance? Bis heute keine Kriterien. Mhm. Allgemeingültige Kriterien für E sehe ich noch nicht durchgängig. Wenn Sie sich die Kriterienkataloge anschauen, wir lassen die permanent gegen unser Portfolio laufen, gegen unser Kapitalanlageportfolio laufen. Dann unterscheiden die sich ganz massiv, auch in ihren Ergebnistypen. Nun ist natürlich durch die Integration von beispielsweise französischem Atomstrom in die Environment-Kiste ist natürlich nochmal eine ganz neue Situation entstanden.
Wurde ja viel kritisiert auch, ne?
Wurde viel kritisiert. ist natürlich eine ideologische Diskussion. Also wir haben auch eine französische Tochter, deswegen bleibe ich da neutral an der Stelle. Ich habe eine Meinung dazu, die ist aber eher privat. Und insofern ist das ein Thema. Bis ESG tatsächlich flächendeckend um die Ecke kommt und uns Handlungsanweisungen gibt, wird es sicherlich noch einige Jahre dauern. Wir haben für unser Haus entschieden, dass wir uns in den Nachhaltigkeitsthemen proaktiv bewegen und Projekte fördern und Vorhaben entwickeln, die sicherlich ein bisschen abseits der Normalität liegen und wo wir zur Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft beitragen wollen oder in Windparks investieren. Das tut aber fast jedes Versicherungsunternehmen mittlerweile, würde ich mal behaupten. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ich glaube schon, dass die Industrie da eine Menge tut. Sie haben recht, wenn Sie gewerblicher Versicherer sind, das heißt Versicherer von gewerblichen Kunden, dann ist da eine gewisse Gefahr gegeben, die Ihnen auch von der Rückversicherungsseite auferlegt wird. Wenn Sie nämlich dann in schmutzigen Energien beispielsweise Versicherungsschutz anbieten, dann kann es Ihnen passieren in wenigen Jahren, dass Sie das nicht mehr rückversichert bekommen. Da kommt also ein gewisser Druck aus dem Markt.
Das heißt, was würden solche Unternehmen dann machen? Die würden gar keinen Versicherungsschutz mehr angeboten bekommen oder nur noch
wahrscheinlich zu erheblichen teureren Bedingungen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwo dann die Entscheidung in den Erstversicherungsunternehmen fallen wird, ob sie das und in welchem Umfang sie das noch machen können.
Andere Versicherer sind schon seit Jahren relativ offensiv auch mit dem Thema unterwegs, meinetwegen auch werblich. Also Oliver Bethe hat das für die Allianz, glaube ich, schon vor ein paar Jahren verkündet. Wir ziehen uns aus Kohleinvestitionen zurück. Sowas, solche großen Töne hat man bei Ihnen jetzt nicht gehört.
Nein, erstens haben wir natürlich nicht und ich persönlich schon gar nicht die Aufmerksamkeit eines Oliver Bethe. Wünsche ich mir auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Weil er natürlich auch im Kapitalmarktumfeld als Aktiengesellschaft, große börsennotierte Aktiengesellschaft, natürlich auch mit seinen Statements ein Gewicht hat der besonderen Art. Ich bin lieber jemand, der Dinge tut und sie erfolgreich macht, um sie dann im Zweifelsfall auch werblich irgendwie zu nutzen.
Sie haben sich hier in Köln an einem Startup beteiligt, das Wasserstoff-LKWs vermietet. Das war zum Beispiel mal, also da habe ich gesagt, ups, ja. Wie kommt das zustande?
Da haben wir uns nicht dran beteiligt, wir haben das gegründet.
Ach, Sie haben es gegründet sogar?
Wir haben es selber gegründet. Wir glauben, dass ein sauberer LKW-Betrieb ein Schlüsselfaktor wird für die Verkehrsindustrie, weil es wird nicht gelingen, auch wenn wir uns das besonders wünschen würden, viele Produkte auf die Bahn zu kriegen, in die Cargonetze zu kriegen bei der DB, wird es nach wie vor und auf Dauer immer Lkw-Verkehr benötigen. Also muss es darum gehen, Lkw-Verkehr sauberer zu machen. Elektro funktioniert bei Lkws nicht. Die Kapazitäten, die sie da brauchen, sind einfach viel zu groß. Und wir sind hinter dem Wasserstoffthema schon seit Jahren hinterher und haben im Prinzip nach Möglichkeiten gesucht, tatsächlich dort auch zu investieren. Und haben diese Tochtergesellschaft High Lane, also HY Lane, gegründet. Und die hat sich um eine Förderung bemüht für Wasserstoff-LKWs. Und erfreulicherweise von diesen 50 Fahrzeugen, die dort ausgelobt worden sind, sind tatsächlich 44 Förderungen zu diesem Unternehmen gegangen, was hier in Köln von Sarah Schiffer geleitet wird. Und die LKWs kommen jetzt gerade, die werden gerade aufgebaut, also die Zugmaschinen sind schon da, weitestgehend. Und wir werden dann 44 Wasserstoff-LKWs auf deutschen Straßen sehen, insbesondere im Werksverkehr, die von Highlane an die Spediteure und an die Firmen im Pay-per-Use-Modell vermietet werden.
Das heißt, Pay-per-Use, das ist erstmal für die Leute, die das mieten, die Spediteure relativ risikoarm oder risikolos beinahe. Das Investitionsrisiko tragen Sie letztlich.
Das tragen wir, ja.
Ist das jetzt für erstmal so ein Test, so eine Testmöglichkeit, um zu gucken, wie komme ich damit klar als Spediteur?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass das nicht zum Feigenblatt wird für grüne für grüne Projekte alleine, sondern dass es auch tatsächlich eine Flächenverbreitung erfährt. Fakt ist, ein Wasserstoff-Lkw kostet im Schnitt um die 800.000 Euro. Oh. Das ist mal drastisch mehr als die 150.000, die sie sonst, oder vielleicht 200.000, die sie vielleicht bezahlen müssten. Insofern ist natürlich die Förderung eine richtige Anschubfinanzierung, um sowas auf die Straße zu bringen, einen Gewöhnungseffekt zu erzielen, auch die Infrastruktur herzustellen mit Wasserstoff, mit möglichst grünem Wasserstoff. Da sind wir beispielsweise auch mit Linde im Gespräch sehr intensiv und auch in dem Projekt drin. Denn es ist ja nicht damit getan, diese LKWs nur dahin zu stellen, die müssen ja auch betankt werden. Und das ans Laufen zu kriegen, ist eigentlich auch Ziel der Bundesregierung gewesen bei dieser Subventionsförderung. Sie machen was Vergleichbares jetzt bei Bussen. Auch dort gibt es Wasserstoffprojekte, die gefördert werden. Und bei den LKWs soll es im nächsten Jahr noch eine zweite Tranche geben. Da werden wir uns auch wieder drum bewerben. Also die LKWs sind jetzt im Augenblick aktuell, wenn sie denn einlaufen, sind sie rund die Hälfte davon ist schon auch längerfristig vermietet.
Ich glaube, DB Schenker, also die Bahntochter, macht da glaube ich auch mit, ne?
Die Bahntochter macht mit. DB Schenker hat auf jeden Fall den Erstzugriff auf die ersten LKWs,
ja. Ich würde gerne noch zu einem sehr großen Thema kommen, ein Thema, das auch viele Leute hier in Köln bewegt, weil sie es auch gelesen haben. Es gibt einen offenen Konflikt zwischen Ihnen und der Stadt Köln, so kann man es sagen, um ein Büroprojekt, das Sie planen. Im Grunde eine schöne Sache, Sie wollen am Standort investieren, Sie wollen wachsen, Sie wollen auch in die Höhe wachsen und ich glaube, das ist das Problem für manche Leute. Sie planen ein Hochhaus. An einem jetzigen Standort, Sie sind da ja in der Nähe des Zoos oder quasi vis-à-vis vom Zoo und da soll ein Turm entstehen, der 100 bis 145 Meter hoch sein soll. Warum so hoch?
Wir haben heute die Situation, dass wir schon 500 Mitarbeitende nicht bei uns im Gebäude begrüßen können. Trotz Homeoffice-Nutzung etc. pp. Tut das wirklich weh, dass Einheiten aus unserem Haus, wie zum Beispiel die Rückversicherung, die Kapitalanlagen und Rechtsschutzversicherung, nicht mehr bei uns im Haus sitzen können. Das ist für das Gemeinschaftsgefühl, für den Klebstoff, ist das nicht gut. Wir wollen also an dem Standort uns vergrößern, jawohl. Wenn Sie sagen, es gäbe einen offenen Konflikt mit der Stadt, glaube ich, muss man das differenzieren. Zum einen haben wir Diskussionen mit der Stadtverwaltung, logischerweise, und zum anderen haben wir auch Diskussionen mit den politischen Entscheidungsträgern in den Fraktionen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Konflikte und auch ganz unterschiedliche Themenstellungen. Insofern danke für die Gelegenheit, aber ich würde das wirklich gerne differenzieren.
Auf jeden Fall. Also wir können sagen, im Stadtrat hat es zuletzt, glaube ich, an der grünen Fraktion gelegen, die da erstmal einen Keil reingehauen haben. Und der Wirtschaftsdezernent André Haag, der Neue, der sagte auch, ich kann mir Hochhäuser vorstellen. Also kann man sagen, die Verwaltung ist eher sozusagen aufgeschlossen und der Rat ist im Augenblick eher der Bremser?
Aktuell wird das so sein, ja, das ist so. Wobei man dazu sagen muss, unser Antrag ist ja nicht von gestern. Der läuft ja schon durch die Stadtverwaltung seit knapp 4 Jahren. Eigentlich sogar schon seit 11 Jahren. Weil damals kamen Mitarbeiter aus dem Amt für Wirtschaftsförderung zu uns ins Haus und wir haben die damals schon gefragt, ob wir das Parkhaus, um das es geht, was die DVK in den 80er Jahren der Stadt übertragen hat als eine Ausgleichsfläche, ob wir das zurückerwerben können.
Das ist jetzt vom Zoo genutzt, glaube ich, ne?
Das Parkhaus. Das ist von Zoobesuchern genutzt, im Wesentlichen am Wochenende. Und natürlich würden wir oder werden wir natürlich auch dafür sorgen, dass für die Zoobesucher, die ja im Wesentlichen am Wochenende oder in den Ferien kommen, auch Parkmöglichkeiten geschaffen würden an diesem Standort. Die letzte Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses war Ende September. Und da kann man jetzt Folgendes sicherlich zu sagen. Man hat sich ja entschieden, einen Architektenwettbewerb zweigeteilt durchzuführen. Das heißt, jetzt kommt es erstmal in Phase 1 zu der Fragestellung, welche Höhenkonzepte haben Architekten zu diesem Standort? Und dann die eigentliche Architektenwettbewerb würde sich anschließen. Dann kämen die ganzen Genehmigungsverfahren etc. pp. Bis zu einer Baugenehmigung und dann käme der Bau selber. Zeitachse Stand heute wäre Mitte 2031.
Ich dachte 2028 war mal der Plan.
Das war mal der Plan.
Das heißt, für Sie ist das unklar, ob Sie da oben dann vermutlich Chefbüro oben, nehme ich an?
Oder fast also oben? Das ist eine interessante Frage, die bin ich auch von einem Junior-Reporter gefragt worden vor einiger Zeit. Im Augenblick ist das so. Ich möchte nur eins betonen, ich habe da keine Eigeninteressen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dort einziehen, bin ich definitiv nicht mehr im Unternehmen.
Ja.
Das gilt für meinen Kollegen Bernd Senz genauso. Das heißt, wir kämpfen im Prinzip für unsere Nachfolger.
Verstehe.
Und nicht für uns selber.
Aber wenn man jetzt mehrere Leute, mehr Leute braucht, Sie sind jetzt am Standort, glaube ich, 2200 und Sie wissen schon, Sie wollen wachsen auf über 3000.
Ja.
Trotz Digitalisierung und allem und Homeoffice kann man ja auch quasi, könnte man nicht etwas mehr in die Breite bauen, statt jetzt nur in die Höhe?
An dem Grundstück geht das leider nicht. Da kann man nicht in die Breite bauen. Das gibt das Grundstück einfach nicht her. Hm. Wir würden natürlich den Altbau mit dem Neubau verbinden wollen. Das hat auch der Kölner Baudezernent so gesehen, dass wir eine Sanierung des Altbaus immer im Kontext sehen müssen mit einer Neubaulösung.
Ja, jetzt ist ja im Grunde, wir reden jetzt über Hochhäuser, wer uns vielleicht zuhört und nicht hier in Köln den Konflikt kennt, es geht immer um den Dom dabei, ne?
Ja.
Es geht immer darum, darf der Dom sozusagen andere Hochhäuser in seiner Umgebung haben und da gibt es auch eine ausgewiesene Tabuzone, ich glaube aber sie liegen eigentlich außerhalb.
Wir liegen
und trotzdem
außerhalb.
Geht es um Sichtachsen und sowas und der Weltkulturerbestatus könnte wackeln, das ist glaube ich so der große,
die
große
Frage. Also das wollen wir natürlich nicht und ist auch natürlich nicht unser Ziel. Nur Fakt ist, circa 300 Meter oder 400 Meter außerhalb von uns liegt mit dem AXA-Hochhaus ja auch ein Objekt, was definitiv wahrscheinlich größer sein wird, als jemals unser Bau sein wird.
Ja.
Und insofern hapert es natürlich ein Stück weit daran, dass man diese Hochhausbebauungsgrenze jetzt aufs gesamte Stadtgebiet ausweiten möchte, seit circa anderthalb Jahren, aber dort auch noch kein Höhenkonzept entwickelt hat.
Jetzt geht das ja so weit, dass Ihr Vorstandskollege Bernd Senz schon mal gesagt hat, wir wissen gar nicht, ob wir hier in Köln noch willkommen sind.
Ja, also der Fortschritt der Aktivitäten ist für einen Investor natürlich schon schwer nachvollziehbar. Das muss man deutlich sagen. Und insofern kann ich meinem Kollegen da auch nur beipflichten.
Sie sind ja dann tatsächlich auch aktiv geworden in anderen Kommunen, unter anderem in Monheim, hat man gelesen. Gab es wohl Gespräche? Der Bürgermeister dort sagt, ich möchte jetzt aber nicht nur als Drohkulisse eingesetzt werden. Das ist schon ernsthaft, was Sie da mit denen besprechen?
Ja, das ist ernsthaft. Wir haben auch mit anderen Kommunen im Umland gesprochen. Wir waren in Hürth, wir haben mit Bonn gesprochen und. Ein Alternativgrundstück oder auch mit Bergisch Gladbach. In Monheim ist die Möglichkeit tatsächlich ein Grundstück für uns zu sichern, was unseren Platzbedarf darstellen kann. Auch Ausbaureserven noch bietet für die Zukunft. Da müsste man auch nicht gleich eine Großanlage hinsetzen, sondern könnte gestaffelt vorgehen. Und insofern sind wir mit Monheim auch in ernsthaften Gesprächen.
Das ist 25 Kilometer weg, das heißt, es wäre noch zumutbar für Ihre Leute, ja?
Wir haben die Wohnorte unserer Mitarbeitenden natürlich analysiert. Für diejenigen, die beispielsweise im Kölner Süden wohnen, ist es schlechter, keine Frage. Für diejenigen, die aber in Opladen wohnen, ist es natürlich deutlich besser. Heißt, wir haben uns angeschaut, wie ist die Belegschaft ortsansässig mit ihren Wohnungen haben schon festgestellt, dass eine signifikante Verschlechterung für die Belegschaft nicht eintritt, wenn wir nördlich von Köln uns ansiedeln würden.
Ja. Haben Sie eine Prozentzahl, wie wahrscheinlich das ist, dass Sie nach Monheim gehen?
Nein, das ist meines Erachtens viel zu früh. Wir haben das Grundstück gerade erst besichtigt, vor 2 bis 3 Wochen. Und da kann ich keine Prozentwahrscheinlichkeiten wirklich aussprechen. Wir sind nach wie vor auch in Köln in Gesprächen mit dem neuen Wirtschaftsdezernenten. Da freuen wir uns sehr drüber, dass er ein großes Interesse daran zeigt. Und wir sind auch mit der Grünen-Fraktion in Gespräch.
Ja, Der Bau an sich, der wäre sicherlich, da gibt's ja, der wäre tadellos, nämlich an wahrscheinlich klimaneutral und so, anders baut man ja heute gar nicht mehr. Ne?
Das ist so, das versteht sich von selbst, dass man da nach den neuesten Bedingungen auch entsprechend bauen würde. Wichtig ist uns aber auch, und das ist uns auch von einigen politischen Amtsträgern hier in Köln als eine der wesentlichen Bedingungen mitgeteilt worden. Und das wäre auch unser Anspruch. Wir würden natürlich schon eine Landmark setzen wollen mit diesem Gebäude und auch ein attraktives, architektonisch attraktives Gebäude dorthin setzen wollen.
Heißt das im Umkehrschluss, also Köln und DEVK gibt es nicht ohne Hochhaus?
Also aktuell sehe ich keine Alternativen für Flächen. Ist uns auch in keinster Weise irgendwie irgendwas angeboten worden in der Richtung. Also ich denke schon, dass wir um Hochhausbau am Zoo nicht drumherum kommen, wenn wir in Köln ansässig bleiben. Ja.
Wird das jetzt im nächsten Jahr, wird da der Knoten gelöst oder wie lange kann sich das noch hinziehen?
Also wir müssen ja unsere eigene Zeitschiene irgendwo auch in die Waagschale werfen. Und insofern würde ich sagen, also wir brauchen in den nächsten Monaten da deutliche Signale, in welche Richtung es marschieren kann und soll. Wir müssen auch überlegen, und das haben wir auch der Stadtverwaltung in diesem Fall mitgeteilt, wie weit Dinge parallelisiert werden können, was das Genehmigungsverfahren nachher angeht, wenn denn die Entscheidungen gefällt wären. Denn ansonsten, Sie wissen selber, wie Baupreise sich entwickeln jeden Tag. Und jeden Tag, den wir zuwarten, kostet natürlich Geld. Und das Geld ist nicht von uns, sondern von unseren Versicherten. Und dem sind wir auch verpflichtet. Und insofern müssen wir natürlich auch darauf achten.
Herr Rüssmann, da hatten wir jetzt zum Schluss noch ein ernstes Thema. In einem insgesamt super interessanten und auch teilweise sehr amüsanten Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Und gerne wieder.
Wirtschaft Köln am Platz.
Der Turmbau zu Köln und die Meinung der UNESCO dazu. Ein Thema, das seit Jahren Zündstoff birgt. Man darf sehr gespannt sein, wie es mit dem Höhenkonzept der Stadt Köln weitergeht und ob die DEVK der Metropole als Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler erhalten bleibt oder dem Lockruf aus Monheim folgt und die Zentrale rheinabwärts verlagert. Gottfried Rüssmann jedenfalls würde den Domblick vermissen, so höre ich es in den Zwischentönen. Denn den Dom, gewissermaßen eine in sich ruhende Konfliktpartei, den gibt es in Monheim garantiert nicht mehr zu sehen. In der kommenden Woche begrüßt Sie an dieser Stelle in der Rotonda mein Kollege Manuel Heckel. Zu Gast hat er Jakub Wawrzyniak, den Generalkonsul der Republik Polen in Köln. Seit dem Jahr 2000 ist Wawrzyniak im Auswärtigen Dienst, 2018 wurde er auf den Posten in Köln berufen und hat zuvor sogar in Köln studiert. Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Philosophie und Sprachwissenschaften. Hören Sie gerne rein. Mein Name ist Stefan Merks, ich verabschiede mich, bis bald.